Bei der zweiten Ausgabe der Bohrleute. Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Wir sind heute nochmal zu zweit, haben aber hoffentlich in der nächsten Ausgabe dann auch einen hochkarätigen Gast dabei. Schon mal die Erwartungshaltung richtig, richtig schön nach oben schrauben. Da muss die
Person Fallhöhe dann erhöhen.
Auch. Ja, genau. Da muss dann auch geliefert werden. So wie sich das gehört. So wie ich in der letzten Folge ja auch dich als großen Politikexperten angekündigt habe. Das hat Tradition, jetzt ja die Fallhöhe richtig hoch anzusetzen. Wir wollen heute erst ein bisschen über Rezo reden und dann über Scholz, den großen Politiküberflieger jetzt für, weiß nicht, wie viele Stunden noch, wir gucken mal. Also ich hoffe, das veraltet jetzt nicht so schnell, hängt ja da auch ein bisschen von dem Medienzyklus ab, den du ja auch in der ersten Ausgabe ja auch schon angesprochen hast, was ja auf jeden Fall kommen wird, wie das Amen der Kirche. Aber wir steigen heute mit Rezo ein, der wieder ein Zerstörungsvideo rausgebracht hat. Der hatte ja damals, ich habe das ja noch aufgemacht, vor 2 Jahren war das mit der Zerstörung der CDU damals, große Wellen in der Rentnerrepublik ausgelöst. 18 Millionen Aufrufe hat er damals da gehabt und ist dann, das war damals sehr interessant, das zu beobachten, wie die Politikjournalisten, die ja eigentlich überall den Zugang zu den Hinterzimmern haben und die ganzen Quellen haben, dann auf einmal völlig fassungslos waren, wie auf einmal jemand eine Politikagenda oder zumindest in der Öffentlichkeit das Thema setzen kann mit blauen Haaren und so weiter. Und dann wurde er sehr, 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 sehr detailliert aufgeguckt, welche Quellen denn da wirklich und was da wirklich stimmt, was da gesagt wurde. War sehr interessant damals zu beobachten, diese Mediendynamiken, wie natürlich dann so ein Außenseiter dann sehr viel genauer unter die Lupe genommen wird, als wenn sowas Vergleichbares vom Inhalt her jetzt, weiß ich nicht, bei der Welt oder bei der Zeit oder so rausgekommen wäre, also bei jemandem, der zum eigenen Zirkel gehört und dann ist man dann nicht so vor den Kopf gestoßen. Das war schon damals sehr interessant. Und jetzt hat er wieder Zerstörung Teil 1, Doppelpunkt Inkompetenz, hat er das betitelt. Hat mittlerweile, ist vor 4 Tagen jetzt, als wir aufnehmen, rausgekommen, und hat 3 Millionen Aufrufe mittlerweile, also durchaus auch signifikante Öffentlichkeit bekommen. Also im Vergleich dazu, ich glaube, Sixtus hat das auf Twitter dann auch verglichen, da war die Bild-TV mit der Kanzler-Night, diese oder Kanzlernacht oder wie sie es genannt haben, die hatten, glaube ich, irgendwie 150.000 Zuschauer oder irgend so etwas. Oder Aufrufe, weiß ich nicht genau, inwiefern das, wie das da gemessen wird. Aber von der, also schon mal eine ganz andere Bandbreite, was da an Öffentlichkeiten dann da stattfindet. Und was ich in dem Zusammenhang interessant fand, ich erstmal auch wieder Reaktionen von Journalisten, wo dann auch wieder, da wirbt man jetzt damit, dass man 140 Quellen dann in dem Video drin hat. Also muss denn das sein, wo dann auch gleich wieder die Transparenz wird einem vorgeworfen, dass man, wie transparent man ist. Und natürlich muss er das machen mit den Quellen, weil natürlich dann sofort immer gleich unterstellt wird, er würde nicht sauber arbeiten, weil er eben nicht Journalist ist mit einem Journalismusausweis, mit Journalistenausweis und nicht in der Redaktion arbeitet, sondern eben YouTuber und Influencer ist. Und da wird irgendwann von anderen Stellen dann doch mal nochmal genau hingeguckt. Aber egal. Was ich interessant fand an dem Video ist, dass er schon das macht, was man auch von einem Politikjournalismus erwarten würde. Politik in den Kontext reinsetzen, auch schauen, auch Historie mit reinziehen, auch aufzeigen, wenn eine, auch zum Beispiel auch sagen, die Parteien sind nicht gleich, was zum Teil Dinge angeht, wie sie mit Themen umgehen und wie sie vielleicht auch, manchmal sieht man es ja manchmal, was Bundestagsabgeordnete an Nebenverdiensten haben, wenn man das mal aufgeschlüsselt sieht, dann sieht man, das sind nicht alle Parteien, die kann man nicht in einen Topf werfen. Das unterscheidet sich so schon sehr stark, ohne jetzt konkret darauf einzugehen, inwiefern die sich unterscheiden. Aber was ich bei ihm interessant fand, ist, er hat ganz viele Dinge aufgezeigt, zum Beispiel damals auch natürlich auch als YouTuber. Und auch für mich auch interessant, die ganze Urheberrechtsdebatte und die Novellierung des Urheberrechtsgesetzes auch auf der EU-Ebene, das auch in Deutschland jetzt umgesetzt wurde. Und die Debatte damals mit den Upload-Filtern, wo die Union gesagt hat, nee, wir brauchen keine Upload-Filter mit dem, was hier kommen soll. Und dann alle gesagt haben, aber das, was hier im EU-Parlament, was da verabschiedet wird und was dann in Gesetz in den Ländern gegossen werden muss, das lässt sich nicht ohne Upload-Filter umsetzen. Und wurde immer gesagt, nein, machen wir nicht, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Auf keinen Fall, was ihr hier erzählt, stimmt überhaupt nicht, brauchen wir nicht. Und dann ist es natürlich jetzt so gekommen, auch die große Koalition hier in Deutschland hat auch beschlossen, Uploadfilter, anders lässt sich das nicht umsetzen, was auch, ich glaube, auch gegen den Koalitionsvertrag verstößt. Also hat Rezo zumindest auch in dem Video auch nochmal angesprochen, auch interessant. Und das ist ein Beispiel und da hat er noch ganz viele andere Beispiele genannt. Und was er dann immer gemacht hat, er hat das aufgezeigt, ja, also die Fakten genannt und hat dann gesagt, es gibt für diesen Vorgang nur zwei logische Erklärungen. Entweder diese Politiker, die das öffentlich gesagt haben, sind inkompetent. Also die sitzen zwar den ganzen Tag da, machen diese Gesetze, sind aber so, wir können da aber durchblicken diese Themen aber so wenig, dass sie weniger durchblicken als jemand, der als Hobby das verfolgt und sagt, nee, dafür brauchst du aber zum Beispiel in diesem Fall Uploadfilter. Oder sie lügen die Öffentlichkeit an. Das sind die zwei Dinge, die es kann nur entweder inkompetent sein, oder die Öffentlichkeit wird angelogen. So. Und das fand ich schon mal ganz interessant. Das ist letztendlich was ich auch von dem Politikjournalismus erwarten würde, dass man zum Beispiel an so einer Stelle dann auch sagt, okay, hier sind die Fakten. Und hier ist das Verhalten. Also gerade auch in einem Interview. Und wenn man einen Politiker interviewt. Und dann gibt es nur zwei Erklärungen dafür. Und dann soll der Politiker und die Politikerin dann entsprechend auch in einem Interview zum Beispiel auch einmal, ja, das Verhalten, ihr eigenes Verhalten zum Beispiel erklären. Also natürlich drängst du da jemanden dann rhetorisch dann in die Sackgasse. Aber das Ziel von so etwas ist ja, glaube ich, auch, und das könnte auch das, oder sollte das Ziel auch von einem Politikjournalismus zum Beispiel auch sein, dass man solche extremen Situationen, wie wir es bei den Upload-Filtern zum Beispiel gesehen haben und auch in ganz vielen anderen Themen, dass diese mit höheren Kosten für die Politiker verbunden sind, so dass sie sich künftig dann vielleicht überlegen müssen, wie gehen sie das anders an, wie soll das anders an? Also das ist auch ein Verhältnis von Politik zu Öffentlichkeit. Ich finde, dass wir zumindest bei der massenmedialen Öffentlichkeit da ganz oft zu wenig Kritik sehen, die das wirklich auch wirklich, die einfach auch ein, na, wie soll ich das sagen, die nicht einfach nur ein Papiertiger ist, ne? wo auch ein Biss dahinter ist. Weil das ist ja, das sehe ich was, das beobachte ich halt hier auch in Deutschland. Es gibt ja ganz wenig noch Konsequenzen für politisches Fehlverhalten. Ne? Also wir haben immer noch Andi Scheuer als Verkehrsminister. Die Frage ist, ich sage jetzt nicht, dass das alleine wie daran liegt, dass die Politikjournalisten nicht hart genug in die Fragen, in Interviews oder sowas reingehen, aber das ist auf jeden Fall auch ein Teil mit davon, nicht allein, aber ein Teil davon mit. Und in dem Zusammenhang muss ich auch mal daran denken, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber es gibt ja diese, man hat das oft ab und zu mal gesehen von diesem, gibt so bei der BBC gibt es auch Interviewer, ich weiß nicht, wie der heißt, aber da gab es schon auch Interviews mit Politikerinnen, wo nach dem Interview dann auch Politiker auch wieder auch zurücktreten mussten, weil der Journalist die entsprechend so in die Zange genommen hat und so in die Enge getrieben hat, dass es danach kein Weiter mehr gab. Ich sage, dass das das Ziel ist, aber dass das Ziel schon sein sollte, dass man da eine kritische Öffentlichkeit schafft, in die auch Konsequenzen für bestimmtes Verhalten auch mit reingehört. Und das hat mich dann schon auch nochmal, als ich das Video gesehen habe, schon mal zum Nachdenken gebracht, dass das eben von so einem Influencer, sage ich jetzt mal, kommen muss, so etwas. Und gar nicht so stark im Alltag des massenmedialen Politikjournalismus so stattfindet. Und das kann so stattfinden. Also wie gesagt, man sieht es bei der BBC, was es hierzulande nicht gibt. Also hierzulande sowieso so ein bisschen mit Interviews, die erst abgenickt werden müssen und so. Das ist alles auch nochmal eine ganz andere Debatte, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Aber da war ich nochmal, das fand ich nochmal ganz, ganz interessant, einfach nochmal mit diesem Metablick drauf zu schauen, auch mit dem Blick auf den Politikjournalismus.
Du hast jetzt eine ganze Menge Themen aufgemacht. Kein Problem. Ich versuche da mal halbwegs in Order sozusagen drauf zu reagieren. Das erste würde ich als Komplex aufmachen, die relativ aggressive Reaktion der traditionellen Medienlandschaft auf Rezo. Wir haben sowas Ähnliches auch gesehen, wenngleich in wesentlich geringerem Umfang, einfach wegen der geringeren Zuschauerzahlen bei Thilo Jung. Der hat ja dieses mittlerweile seit einem Jahrzehnt oder sowas laufende Programm, ja. Jung und Naiv, wo die Grundidee quasi ist, dass er unglaublich ausführliche Interviews macht und wirklich auch Grundsatzfragen stellt, die normalerweise schon gar nicht mehr gestellt werden im Diskurs, weil die durch die Medienschaffenden sozusagen einfach schon vorausgesetzt werden. Ja, also ja, genau. Der Thilo, der hat ja quasi dieses Ding, wo er sich einfach hinstellt und fragt, warum? und wo die Leute sich dann mal erklären müssen in Situationen, in denen sie das schon gar nicht mehr gewohnt sind. Und ich glaube, mittlerweile ist er mehr oder weniger akzeptierter Teil des Medienzirkus in der Hauptstadt. Aber der war ja auch ganz, ganz lang, wurde der aggressiv im Endeffekt ausgegrenzt in diesem Hauptstadtjournalismus-Ding. Und ich denke, das hat mit diesem Phänomen namens Gatekeeping zu tun. Das hat jeder Beruf, jede Gruppe hat das im Endeffekt. Also dieser Versuch, sich sozusagen abzuschotten gegen so Emporkömmlinge von außen. Ich kann ja auch nur für meinen eigenen Beruf sprechen. Ja, ich bin ja zum Beispiel Lehrer. Und wenn wir da jemanden haben, der da kommt und der hat nicht das Referendariat gemacht, da stellen sich sofort alle Nackenhaare auf. So, was? Der ist nicht durch die Hölle des Referendariats gegangen. Der hat nicht gedient.
Nicht die Feuerprobe, ja.
Genau. Ja, genau. Und von daher, da hast du sofort so dieses, der kann ja gar nichts Richtiges sein. Und so ist es natürlich bei dem Rezo auch. Ja, ich meine, das ist ein YouTuber, der hat blaue Haare. Normalerweise redet er, ich weiß gar nicht, über was, ich schaue den Kanal nicht, Musik oder sowas. Ne, also von daher, der ist nicht eben ein akkreditierter Journalist, der quasi 20 Jahre lang sich den Popo wund gesessen hat, in Regionalzeitungen und über Dorffeste geschrieben hat, bevor er endlich nach Berlin durfte, sondern der haut da sein YouTube-Video raus und dann schauen da 3 Millionen Leute das Ding innerhalb von 4 Tagen. Da würde ich mich auch angepisst fühlen als Journalist, das muss ich natürlich ganz klar sagen. Also ein Teil davon ist sicher einfach erstmal nur diese instinktive Abwehr gegen Emporkömmlinge, die würde ich auch nicht großartig ernst nehmen. Aber man sieht, dass der Rezo offensichtlich das antizipiert hat durch diese extrem ausführliche Quellenauswahl, die er da gibt, weil er sich da damit eben unangreifbar macht. Also der hat ja quasi die Attacke schon vorausgesehen, die da kommt. Also ich denke, würden wir jetzt mit unserem Podcast urplötzlich 3 Millionen Downloads haben und würden dann zerlegt werden von Spiegel Online und Zeit, ich glaube, wir hätten echt ein Problem. Und der Rezo, schon allein mit meinem, ich habe keine Ahnung, was Rezo eigentlich macht normalerweise, ja, wenn er keine Politikvideos macht. Das hat er quasi vorausgesehen und hat es abgewehrt. Also der Mann ist offensichtlich nicht blöd und kennt die Mediendynamiken, innerhalb derer es sich bewegt. Das wäre quasi der erste Punkt. Und du hast witzigerweise dieses Bild-TV gestreift, ganz am Rand. Für diejenigen, die das nicht kennen, und ich hoffe, das sind die meisten, Bild-TV ist ein Versuch der Bild-Redaktion, sozusagen ihren eigenen Nachrichtenkosmos zu schaffen auf eine gewisse Art und Weise. Was die da machen ist, das sind im Endeffekt so Gespräche, die wirken so ein bisschen wie eine politische Talkshow, aber sie sind keine, weil die im Endeffekt nur sich selber interviewen. Also da hast du dann zum Beispiel die Bildjournalisten und Journalistinnen und die interviewen den Bildchef Reichelt. Oder die reden untereinander über ein bestimmtes Thema. Und ich finde das gar nicht schlimm. Ja? Also diverse Leute auf Twitter, die in meine Timeline gespült wurden, haben das so, die reden alle nur unter sich und so ein Blödsinn. Ich finde das überhaupt kein Problem. Ich meine, wir reden hier auch nur unter uns. Das kann sogar sehr erhellend sein. Also ich bin für jedes Format, das nicht diese stupiden, formalisierten Interviewfragen an PolitikerInnen stellt. Ich meine, wann war das letzte Mal ein Erkenntnisgewinn in einem Sommerinterview? Also von daher gerne mehr Bild-TV.
Nee.
Ich meine, du hast es selber gesagt, 150.000 Views, das ist nicht schlecht. Ja, also klar, gegen den
Rezo können die nicht anstecken. Ey, das schneide ich raus. Ich sag's dir.
Nee, nein, ich meine das Format. Also von mir aus gerne auch Spiegel, ich meine Spiegel TV gibt's schon, aber du weißt, was ich meine, ja? Also dieses Format wir können gerne Taz TV machen, ist mir grundsätzlich egal. Aber ich finde die Idee grundsätzlich eigentlich gar nicht blöd. Und das hat 150.000 Zuschauer, das ist wie gesagt ziemlich beachtlich eigentlich. Also das ist eine relativ große Zahl, die das anguckt, wenn man bedenkt, wie dröge das Programm eigentlich ist. Und was die eben versuchen, ist da ihre eigene Medienblase sozusagen zu schaffen. Und der Rezo, der hat die halt schon von Haus aus. Ne? Weil der stößt in ein Vakuum sozusagen, weil für Leute, für die es das nicht gibt. Weil eben gerade, wenn ich mir sowas anschaue wie Bild-TV, ich meine, es ist immer noch die Bild, aber die reden über Themen, da gibt es eine gewisse Einstiegshürde. Um da quasi zu verstehen, worum sich diese Diskussionen überhaupt drehen. Da muss ich quasi auch so ein bisschen die Sprache kennen. Ein paar Freunde von mir vergleichen das gerne mit den Marvel-Filmen. Diese abgekapselten Debatten, ob jetzt in der linken Blase oder in der rechten Blase, die erfordern häufig eine solide Kenntnis in den Vorgeschichten von irgendwelchen Superhelden, um quasi zu verstehen, von was die Leute eigentlich reden. Ja, da gibt es bestimmte Begrifflichkeiten. Ich muss sozusagen wissen, was die Infinity Stones sind. Also wenn ich in sowas reinschaue als Extrembeispiel wie Fox News in den USA und die sprechen von Cancel Culture und haben da irgendwelche völlig arkanen Konflikte, die keine Sau kennt, die sie aber offensichtlich voraussetzen, dass ihr ganzes Publikum darüber Bescheid weiß. Ja, das ist sowas wie wenn ich sage Lastenfahrräder. Und jeder Bildlesende wird sofort sagen, ah ja, die Grünen wieder. Und während irgendjemand, der sich damit nicht beschäftigt, der wird da stehen, was zur Hölle ist ein Lastenfahrrad?
Ja, da wird so eine eigene Realität geschaffen. Ne?
Und warum muss ich mich darum kümmern? Und der Rezo, der stößt quasi Inhalte, die normalerweise in einer gewissen Blase stattfinden, nennen wir sie mal die etwas gebildetere und politisch interessierte Schicht von Leuten, die eben sowas wie Zeit, Spiegel, FAZ und so weiter lesen, die sich mit so etwas wie Andy Scheuers Performance im Amt auch nur im Ansatz beschäftigen würden. Das bringt der urplötzlich an Leute ran, die normalerweise sich für Politik und feuchten Furz interessieren, um es mal ganz prosaisch auszudrücken. Und das ist natürlich auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite aber halt auch problematisch, weil der Rezo ja die einzige Quelle für diese Leute ist.
Aber das ist ja nicht seine Schuld.
Nö, natürlich nicht. Aber es ist ja nicht so, als würden jetzt diese 3 Millionen Viewer runtergucken, indem seine Shownotes und diese 140 Quellen abgrasen und schon so, oh, was hat denn der Andreas Scheuer wirklich getan? Sondern das ist ja für die, die speichern jetzt halt ab, Andi Scheuer ist ein Trottel. Und ich meine nicht, dass es nicht unberechtigt wäre, aber das ist natürlich insgesamt problematisch, dass jemand wie Rezo, und da verstehe ich dann quasi auch die Abwehrreaktion in den traditionellen Medien, dass der halt urplötzlich für mehrere Millionen Leute die erste und einzige Quelle für solche Informationen wird. Und da kommen wir dann quasi zum eigentlichen Inhalt des Videos. Er nennt das ja die Zerstörung der Inkompetenz, also quasi Teil 1. Teil 2 soll sich auch irgendwie um Inkompetenz drehen, aber um andere. Der wird ja dann wohl dieser Tage wohl rauskommen. Und ich war von dem Video nicht überragend angetan, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil der Rezo, der schmeißt da halt ziemlich unterschiedslos verschiedene Kategorien durcheinander. Ja, zum einen hat er da diese PR-Fails und ich muss echt sagen, es ist mir ja so egal, diese ganze PR-Blödsinn, gerade sowas wie dieses Lachen von Laschet im Hintergrund und solche Sachen. Das ist für mich so eine absolute Nicht-Geschichte sozusagen. Das ist so irrelevant, aber der stellt es halt im Endeffekt unterschiedslos auf die gleiche Stufe mit dem wirklich absurden Inkompetenz im Amt von jemandem wie Andreas Scheuer. Und gleichzeitig erfahre ich auch nur eingeschränkt quasi, was da die tatsächlichen Probleme sind. Also er wirft sozusagen diverse Dinge raus. Ja, also hier die Klöckner macht Werbung mit Billigfleisch und das sind alles so Aufreger und Empörer. Aber was mir natürlich fehlt, ist jegliche Einordnung sozusagen. Ja, der bleibt auf diesem Niveau, und das stört mich auch bei traditionellen Medien wahnsinnig, weil die machen das genauso, dass das quasi immer so diese Talking Points sind für die Stammtischdiskussion. Ja, und ich meine, heutzutage gibt es fast keine Stammtische mehr, aber wir kennen alle dieses Phänomen. Du kommst zu irgendwelchen Verwandten zu Besuch oder sowas und dann redet man da so am Kaffeetisch und dann kommt das Thema halt vielleicht auch mal auf Politik und dann sagst du so, die Julia Klöckner hat ja quasi dieses Video mit dem Billigfleisch gemacht und sagen alle, boah, so ein Scheiß. Und dann geht die Diskussion aber auch schon weiter. Ja, das ist so ein, wir können drüber reden, aber es ist eigentlich nur so ein gemeinsamer Aufreger sozusagen. Ja, das schafft eine gemeinsame Identität in dem Fall. Wir gegen Klöckner wir armen Kleinen hier unten gegen die inkompetente Politikelite oben. Aber es fehlt sozusagen für mich zumindest der eigentliche Erkenntnisgewinn. Und ich finde, am krassesten fällt es auf bei diesen Upload-Filtern. Weil er hat völlig recht, wenn er quasi kritisiert. Hier, das wurde vorausgesagt von praktisch allen ExpertInnen, haben gesagt, genauso wird's kommen. Die zuständigen FachpolitikerInnen haben gesagt, nee, das wird nicht so passieren. Alles völlig hier weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Und dann kam wenig überraschend genau das. Und jetzt stellt er die Frage, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute sind total inkompetent oder die machen das absichtlich. Aber er versucht ja nicht mal diese Frage zu beantworten. Und das ist ja schon ganz eine ganz spannende Frage.
Ne, ich glaube, er versucht da schon, da möglichst neutral oder nur bei den Fakten zu bleiben. Ja, zu sagen, okay, das sind die Fakten, das ist die logische Konsequenz. Es gibt diese zwei Optionen, die sind beide scheiße. Und ich kann aber jetzt euch nicht sagen, dass ich finde, dass das eine oder das andere jetzt zutrifft. Also ich meine, wenn wir jetzt wir sind ja unter uns, wir haben jetzt hier nicht 3 Millionen Zuhörer, zumindest noch nicht. Mal gucken, oh Gott. Aber da können wir, glaube ich, schon, sind wir schon einig, dass da dass den meisten Politikerinnen klar war an dem Punkt, dass sie gesagt haben, nein, kein Upload-Filter. Also nicht, wahrscheinlich nicht allen, weil da ist die technische Kompetenz ist nicht so super weit verbreitet, weil je weiter oben man in der Politik ist, aber dass durchaus den Politikern klar war, okay, das wird mit einer technischen Hilfe in Form von einem Upload-Filter nur umsetzbar sein, aber wir haben dann zu starken öffentlichen Gegenwind, wenn wir das jetzt zugeben, also können wir das jetzt öffentlich nicht zugeben.
Ja, ich denke allerdings, grundsätzlich tut sich hier der Graben zwischen Leuten wie Rezo auf der einen Seite und den, ich nenne sie mal die seriösen Medien, auf der anderen Seite am weitesten auf, weil das hast du ja auch quasi implizit diese Kritik gemacht in deinem Eingangsmonolog sozusagen, wo du sagst hier, der macht hier was, was ansonsten nicht passiert, also diese Herausforderungen der Mächtigen sozusagen, diese Kritik, und das ist richtig, das machen die Medien tatsächlich nicht, ja, du wirst nicht eine große Schlagzeile im Spiegel finden oder in der FAZ oder selbst in der Welt oder sowas, wo quasi so hier drin steht, Andi Scheuer, der inkompetenteste Politiker, den wir je hatten, oder Julia Klöckner, die Hure der Landwirtschaftsindustrie oder sowas. Nicht, dass Rezo das gesagt hätte, aber darauf läuft es ja im Endeffekt raus. Und das liegt eben daran, dass die anderen Regeln unterworfen sind. Weil wenn der Rezo sozusagen sagt, hier, die sind krass inkompetent sozusagen, dann ist es erstmal letzten Endes eine Meinung sozusagen, die er da raus hat. Er haut. Das ist ja eine, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so eine Art Bauchgefühl, das hier abläuft. Ich weiß nicht, ob inkompetent in vielen Fällen der richtige Begriff ist, aber das ist egal, weil er damit etwas einfängt, für das es offensichtlich ein entsprechendes Bedürfnis gibt, sozusagen. Aber die Medien können das nicht machen. Das betrifft noch viel, viel stärker die Bereiche Korruption.
Ja, aber du musst aber, warte mal, bevor wir da weitergehen, sag mal konkret, warum die Medien das nicht machen können.
Weil diese konkreten Vorwürfe, also wenn du wirklich so unglaublich konkret wirst, wie diese Person ist inkompetent, diese Person ist korrupt, diese Person lässt sich von Lobbyisten beeinflussen. Das sind in der politischen Auseinandersetzung Vorwürfe, die werden auf diese konkrete Art nicht gemacht, auch wenn man quasi auf den Wahlkampf achtet. Die PolitikerInnen werfen sich das gegenseitig nicht vor und die Medien tun das auch nicht. Selbst in Fällen, in denen das eigentlich eine ziemlich klare Sache ist. Ich meine, hast du irgendwo in den traditionellen Medien mal wirklich die Aussage schwarz auf weiß gelesen, Gerhard Schröder ist korrupt? Obwohl der Typ wirklich einer der klarsten Fälle dafür ist. Das Problem ist, es ist nicht bewiesen. Und wir können quasi nur dann diese Begrifflichkeiten verwenden. Wir verwenden das nicht mal für Wolfgang Schäuble und seinen 100.000-Mark-Koffer. Ich meine, und diese Vorwürfe sozusagen, genauso wenn ich sage, jemand ist inkompetent, das ist quasi eine so absolute Festsetzung.
Aber das macht er ja auch nicht, das sagt er ja nicht. Ne? Er sagt ja nur, das hat er schon explizit deswegen auch so gemacht. Er hat sich da wirklich Gedanken darüber gemacht. Er hat ja wirklich gesagt, hier sind die Fakten, hier sind meine 140 Quellen zu diesen Fakten, die ich euch jetzt darlege. Und dann, wie ich vorhin sagte, ne, diese logische Konsequenz daraus ist, aus diesem Verhalten, es gibt nur zwei Optionen. Entweder sie wussten nicht, was sie tun, Inkompetenz, oder sie wussten, was sie tun, und sie haben uns angelogen oder lügen an den Stellen oder sagen die Unwahrheit oder wie auch immer. Und er sagt ja nicht das eine oder das andere, sondern er sagt halt nur, es sind nur diese zwei Wahlmöglichkeiten, die ähnlich schlecht sind, da. Ne? Sagt er auch nicht. Und ich glaube, dass beim Journalismus auch, gerade so in den Massenmedien haben wir das schon, hast in den USA, hast auch hierzulande diesen Access-Journalismus oder Zugangsjournalismus, ne? Dass du jetzt, je stärker du Klartext sprichst, du musst dir halt immer dir Gedanken machen, wie viel Klartext kannst du sprechen, auch gerade als wenn dein Beat, also dein Themenfeld, du bist ja im Hauptstadtjournalismus, Politik, da musst du noch stärker darauf achten, was du sagst oder wie du das vielleicht zwischen den Zeilen sagst, wie du das verpackst, ne? Ganz oft wird es ja dann mit anderen Worten impliziert, aber nicht direkt ausgesprochen, dass du dir nicht irgendwie quasi alle Türen zuhaust mit dem, was du sagst. Und das ist schon, also ich glaube, dass er bei diesen Videos, die er da zur Politik macht, hast du ja verschiedene Sachen. Ne? Du hast so einmal diesen Bruch drin, dass auf einmal jemand mit blauen Haaren kommt und mit vielen englischen Wörtern, die er da im Alltag benutzt, auf einmal so Themen anspricht, dir so jemand nicht anspricht, ne, dann hast du diesen, daran reiben sich ja dann zum Teil die Kritiker an diesem Bruch. Und du hast aber auch nochmal diese Inhalte, wo ich finde, dass sie, wenn die so kondensiert werden, wenn sie komprimiert werden, ne, so in so einer Wucht gepackt werden, in so einem halbstündigen Video, nochmal eine ganz andere Schlagkraft entfalten, als wenn halt immer so im Journalismus, du machst ja meistens dann, da hast du dann eine, ja, Julia Klöckner hat das gemacht, das ist ein Skandal, oder da steht dann, ja, das Twitter, das Internet hat sich aufgeregt oder so etwas, und dann geht man zu was Nächsten über, statt das in einen Kontext zu sagen und zu sagen, als Ministerin hat sie ursprünglich das gesagt und hat, und was hat sie gemacht? Bam, 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 bam. Da hast du dann zwar vielleicht mal so zu ARD-Magazine, so Kontrast oder irgend sowas, wo das drin ist, aber das ist halt, das findet, finde ich, zu punktuell statt und hat dann auch nicht die Schlagkraft, die es haben müsste, und die hast du hier schon da. Und das würde ich mir aus in einem massenmedialen Kontext stärker wünschen, dass auch diese eine Tätigkeit oder diese ein Minister, eine Ministerin macht etwas und das ist, wird von Leuten problematisch sein oder hat und diesen Implikationen, und das dann auch in Kontext zu setzen mit dem Verhalten von so und so und so. Und eben auch das, was das dann vielleicht auch impliziert zu den eigentlichen Intentionen der Politiker.
Ich stimme dir völlig zu, was die Schlagkraft anbelangt. Ja. Die kommt ganz klar daher. Es gibt eindeutig dieses Bedürfnis von Leuten nach herrscherer und durchschlagendere Kritik an den Mächtigen sozusagen, ja, und nicht zu Unrecht. Ne? Das ist definitiv was wir durchaus brauchen könnten. Das Problem, das ich hier habe mit Rezo und seiner Durchschlagskraft sozusagen, ich meine, das mag auch quasi mit meinem spezifischen Hintergrund zu tun haben, aber das kommt auf das zurück, was ich vorher sagte. Mir fehlt sozusagen die Einordnung. Ich halte zum Beispiel diese Wahl, die er da aufmacht, mit entweder sind sie inkompetent oder sie machen es absichtlich, das halte ich für einen Schwarz-Weiß-Trugschluss. Ja, weil es gibt noch massenhaft andere Optionen, woher das kommen kann. Und ich wehre mich absolut gegen die Vorstellung, dass das was mit Inkompetenz zu tun hat. Das ist nämlich mein Problem mit dem Begriff, den er hier verwendet. Wir haben im Bundestag mittlerweile was an die 700 Abgeordnete oder sowas.
Und bald vielleicht noch sehr viel mehr.
Möglicherweise war das sehr viel mehr. Genau, und I don't care, ja, das sind Kosten der Demokratie. Von mir aus ist der Bundestag halt größer. Damit komme ich zu Rande, mir ist das egal. Aber wir haben diese Leute da drin. Und die einen oder anderen wissen das vielleicht nicht, aber das ist genau dasselbe, wenn wir daran denken, wie häufig ärgern sich, das ist auch so ein Ritual quasi, sowohl von diesen Leuten, die von außen kommen, als auch teilweise von den traditionellen Medien. Da bringt man dann ein Bild vom Parlamentssaal und da hat's fast nur leere Bänke. Und dann so, wow, was machen die eigentlich? Warum sind die da alle nicht da? Da hält jemand eine Rede und niemand hört zu. Oder eine Rede wird gar nur zu Protokoll gegeben. Ja, was soll dieser Unfug? Und das Problem ist, dass, und das ist quasi ein in Deutschland generelles Problem, die meisten Leute wissen nicht, wie das politisches System funktioniert. Und wir haben im Bundestag, wir haben ein sogenanntes Arbeitsparlament. Das bedeutet, die Abgeordneten, die da drin sitzen, die sind eigentlich in praktisch allen Fällen FachpolitikerInnen. Das heißt, die spezialisieren sich auf irgendeinen Bereich. Da sind die ja dann auch in irgendeinem Ausschuss drin. Und wenn ich jetzt beispielsweise im Bundestag wäre und ich wäre, sagen wir, im EU-Ausschuss, und ich dann würde ich mich zwangsläufig mit dieser Upload-Richtlinie befassen. Wenn ich aber im Verteidigungsausschuss bin, dann befasse ich mich nicht mit dieser EU-Richtlinie zu Upload-Filtern. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun.
Das muss ich aber kurz bei den Upload-Filtern muss ich aber kurz reingrätschen, weil das haben konkret die Netzpolitiker, also die Fachpolitiker, die zu diesen Themen in den entsprechenden Ausschüssen und sich darauf spezialisiert haben, gesagt. Das hat auch konkret der Politiker auf der EU-Ebene, der von der Union das vorangetrieben hat, hat auch konkret das gesagt. Es ist nicht, dass da fachfremde Politiker was gesagt haben, sondern das haben die Fachpolitiker, Politikerinnen haben konkret gesagt, die das vorangetrieben haben, die es umgesetzt haben, haben gesagt, nein, Upload-Filter ist überhaupt nicht notwendig, so ein Quatsch, was hier erzählt wird. Und ja, Dann ist das halt passiert, was passiert ist.
Genau, ich möchte quasi nur erst einmal diese Trennung aufmachen. Ja, von diesen 700 Leuten werden 650 sich nie mit diesem Thema beschäftigt haben und verlassen sich auf das Urteil der FachpolitikerInnen aus ihrer jeweiligen Fraktion. Das heißt, denen Inkompetenz zu unterstellen sozusagen ist erstmal Unfug, weil die haben sich nie damit befasst und können sich damit nicht befassen. Deren Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja, diese InternetfachpolitikerInnen, die verlassen sich darauf, dafür bei der nächsten Bundeswehrvorlage, beim nächsten Haushaltsentwurf, bei der nächsten Solarpanelförderungsrichtlinie und so weiter auf deren jeweiligen Sachverstand. Das kann anders gar nicht funktionieren. Und dann haben wir die von dir erwähnten FachpolitikerInnen, ja, die das gemacht haben. Und da ist jetzt eben tatsächlich die Frage, haben die das nicht verstanden? Oder haben die unter Umständen das quasi absichtlich gemacht, weil sie es tatsächlich einführen wollten? Da ist die Frage wahrscheinlich tatsächlich gerechtfertigt. Ja, da kenne ich mich zu wenig mit Upload-Filtern aus, muss ich ganz ehrlich bekennen. Das ist nicht mein Fachgebiet. Also gab es da tatsächlich sozusagen die jeweiligen Optionen? Möglicherweise gab es da auch irgendwelche Hinterzimmer-Deals, die später geplatzt sind. Ja, also dass quasi denen im oder vom EU-Parlament da irgendwelche Zusagen gemacht worden sind, die dann sich als falsch herausgestellt haben, ja, oder vielleicht waren JuristInnen anderer Meinung, who knows. Ich würde dann nur grundsätzlich eben mehr als diese zwei Optionen zulassen wollen. Nicht, dass ich jetzt für Upload-Filter bin oder sowas, aber die Lage ist eben häufiger.
Das ist halt ein sehr schönes Beispiel gewesen, weil da dieses Good Faith, was du jetzt, wo ich grundsätzlich auch schon der Meinung bin, dass man sagen soll, das zieht halt bei dem Thema überhaupt nicht, weil das wurde so komplett abgebügelt und das wurde von allen Experten, Juristen, wie auch Leuten, die sich mit der Technologie auskennen, allen gesagt. Und wer da intern dann da irgendwelche, weiß ich nicht, Anwälte was anderes gesagt haben, dass dann wären diejenigen dann entsprechend dann sehr, hätten sehr, sehr inkompetent sein müssen. Ich finde, das ist ein sehr offensichtliches Beispiel, wo man dieses, was du jetzt darlegst, da an dem Punkt einfach nicht zieht.
Ja, ich vermute, ich habe tatsächlich ein schlechtes Beispiel erwischt. Aber immerhin haben wir jetzt alle was über das Arbeitsparlament gelernt. Das ist ja auch schön.
Immer das Positive.
Kommt für meine Fehler, lernt von meinen Fehlern sozusagen. Ich hatte allerdings noch eine letzte Anmerkung. Es ist halt diese Geschichte, was wir auch haben, sozusagen Politiker in A hat irgendwas gesagt und später macht er oder sie B. Das ist einfach zu einem gewissen Ausmaß unvermeidbar. Zum einen wegen dem Koalitionszwang. Ja, ich meine, ich kann viel verkünden, was ich gerne machen würde, wenn ich die absolute Mehrheit hätte und später halt in der Koalition gezwungen sein, bestimmte Dinge umzusetzen. Ja, ich meine, die CDU hat den Mindestlohn jetzt auch nicht umgesetzt, weil sie vom Mindestlohn begeistert war, sondern weil halt in der Koalition mit der SPD keinen Weg daran vorbeigeführt hat, den Mindestlohn einzuführen. Das hat sehr, sehr viele Unionsanhänger, das ist wie gesagt nicht gerade meine eigene Blase, aber ich habe es von Leuten quasi gehört, die der CDU wesentlich näher stehen. Die sind echt stinkig, dass die CDU den Mindestlohn eingeführt hat. Aber das sind halt Dinge, da kommst du nicht umhin. Und das Gleiche gilt natürlich für die SPD, die diverse Kröten seitens der Union zu schlucken hat, vor allem als der kleinere Partner. Und das ist da zum einen das Ding und zum anderen ändern sich manchmal einfach Umstände. Ja, ich kann ja noch so sehr quasi sagen, ich finde das doof, aber wenn mich quasi einfach die äußeren Umstände zwingen, etwas Bestimmtes zu tun, dann weiche ich da später zwangsläufig davon ab. Und diese Unterscheidungen sind schwer zu machen und ich habe immer so das Gefühl, wenn das kritisiert wird, es geht immer so in diese Gotcha-Richtung. Ja, so dieses, haha, ich habe dich erwischt quasi, du hast A gesagt und dann B gemacht, aber da kommt dann nichts hinterher. Also, dass da quasi dann noch differenziert wird, war das in dem Fall sozusagen ein Wandel, der von den Umständen kommt oder war es einer, der halt aus Faulheit oder Bequemlichkeit oder aus sonst was da entspringt? Aber erneut, das führt uns alles von Rezo weg, weil das nicht spezifisch ist für den Mann mit den blauen Haaren.
Ich finde das aber schon relevant, weil gerade das ist ja gerade bei dem konkreten Thema da, das war ja auch wo die YouTuber auch da sehr aktiv waren damals, als das ein Thema war, wo auch junge Leute auf die Straße gegangen sind, deswegen auch motiviert von den YouTubern. Und das ist schon ein extremes Beispiel, weil grundsätzlich hast du recht, ne? Also Gotcha, das hat ja nicht so richtig, führt uns das weiter. Und natürlich müssen also auch Politiker, Politikerinnen, Menschen, die auch ihre Meinung ändern können oder ihre Position ändern müssen, je nachdem, wie sich die Fakten dann entsprechend entwickeln. Aber die Frage ist ja schon, bei so extremen Beispielen, wo so eine richtig, richtig schlimme Lobby-Schlacht stattfindet und wo es auch eine konkretes, wo es um eine Gesetzesänderung geht oder Erneuerung, wo es darum geht, was auch wirklich, wo Leute auch sich gut informiert haben und interessiert sind, also wo auch wirklich eine informierte, interessierte Zivilgesellschaft daran teilnimmt und dann wirklich die Fachpolitiker, Politikerinnen ganz konkret, kategorisch A gesagt haben und gesagt haben, auf keinen Fall wird B kommen, das ist völlig ausgedacht, was ihr sagt, wir, das ist unser Wort, das haben wir im Koalitionsvertrag stehen, da sagen wir das, da, wir sagen A, nichts anderes und dann ist es soweit und dann wird eben genau das Gegenteil davon gemacht und das stellt sich ja dann schon die Frage, also es ist schon etwas, was man, wo man auch öffentliches Interesse darauf lenken sollte, wo man auch immer wieder das, gerade auch von der Bundestagswahl das auch so thematisieren sollte, muss ich ja dann schon auch, ich glaube, das halt schon auch für ganz normale Bürger, Bürgerinnen, die jetzt vielleicht auch nicht zwingend so informiert sind, was Politik angeht, so wie du oder vielleicht ich, schon auch sich dann fragen, an einem gewissen Punkt, ja, was von dem, was Menschen aus der Politik öffentlich sagen, kann ich denn überhaupt ernst nehmen? Und das ist halt schon so ein, das mag naiv klingen, wenn man in dem Geschäft drinsteckt oder in diesen ganzen Dynamiken drin ist, aber das ist schon auch etwas Berechtigtes und etwas, wo sich die Öffentlichkeit selbst auch damit auseinandersetzen muss, besonders wenn man richtig, richtig extreme Beispiele hat, wo etwas kategorisch abgelehnt wird, was dann einfach so im, das ist jetzt doch so und wird dann doch so gemacht. Ne? Weil es ist ja schon auch Politik, ist ja nicht einfach nur, dass Politiker mit ihren Experten oder Fachleuten da sitzen und dann etwas machen, sondern Demokratie ist ja schon auch was, wo im Idealfall auch die Gesellschaft, die Öffentlichkeit daran beteiligt ist und auch einen Einfluss darauf hat, was dann in der Politik passiert.
Du hast gerade diese Frage gestellt, wenn PolitikerInnen etwas in der Öffentlichkeit sagen, kann ich mich dann darauf verlassen? Und wenn ich mir ein Video anschaue wie das von Rezo, dann ist die Antwort ganz klar nein. Ja, da kriege ich lauter Beispiele geliefert von Leuten, die das eine sagen und das andere tun oder die einfach zu blöd sind und so weiter und so fort. Und ich möchte an der Stelle quasi auch nochmal betonen, grundsätzlich die Antwort auf diese Frage ist ja. Und warum? Weil entgegen der weit verbreiteten Annahme und dem Gefühl, PolitikerInnen lügen quasi immer, in fast allen Fällen sagen sie sozusagen die in Anführungszeichen Wahrheit. Warum die Wahrheit in Anführungszeichen? Weil allein der Begriff Wahrheit ist für vieles von dem Zeug gar nicht geeignet. Weil wenn ich sage, ich würde gerne in Zukunft X machen, wenn das halt nicht klappt, war das dann eine Lüge. aber grundsätzlich achten PolitikerInnen sehr genau drauf, was sie sagen. Das führt zu dem, was ich vorher ganz am Anfang gesagt habe, ja, dass diese starken Vorwürfe nicht kommen üblicherweise in der politischen Auseinandersetzung. Das ist unglaublich selten, dass da solche direkten Vorwürfe tatsächlich gemacht werden. Und gleichzeitig, wenn diese berühmten Wahlversprechen kommen, was ich so ein bisschen ein problematisches Wort halte, weil das ja eher Wahlankündigungen sind, so nach dem Motto, wenn wir können, machen wir. Aber das ist immer dieses, wenn wir können, weil erneut keine Partei in unserem System kriegt die absolute Mehrheit. Und schon gar nicht im Bundesrat und Bundestag gleichzeitig. Deswegen sind diese Wahlversprechen in Anführungszeichen eher programmatische Richtungen. Ja, wir werden darauf hinwirken, dass. Aber grundsätzlich halten PolitikerInnen einen absoluten Großteil dieser Versprechen. Wann immer du analysierst, wenn du einen Koalitionsvertrag hernimmst und guckst 4 Jahre später, was von diesem Koalitionsvertrag wurde umgesetzt? Die Zahl ist weit jenseits der 50%. Ja, also wenn du die Koalitionsverträge der letzten Jahre anguckst, wenn mich meine Zahlen, die ich gerade aus dem Kopf habe, nicht täuschen, sind das so ungefähr 60-70% der Sachen da drin umgesetzt. Und jetzt könntest du natürlich sagen, krass, aber das ist ja immer noch 30-40%, was sie nicht gemacht haben. Aber ich meine, einerseits sind diese Koalitionsverträge immer ziemlich ambitioniert und umfangreich. Ja, ja. Und zum anderen, in den 4 Jahren passieren ja Dinge. Ja, also wenn die es geschafft haben, vom Koalitionsvertrag 2017 mehr als 50% umzusetzen, obwohl die Hälfte von der Legislaturperiode Corona war. Das ist schon beeindruckend.
Ist das jetzt eine konkrete Zahl, die du irgendwo gesehen hast, in einem akademischen Paper oder so?
Ich müsste nochmal genauer nachforschen. Ich gucke dann nochmal in die Shownotes. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass große Teile der Koalitionsverträge umgesetzt werden. Eine ganz konkrete Zahl, die ich habe, die ist leider aus dem amerikanischen Umfeld. Aber die haben ja da diese Fact-Checker sozusagen, die das überprüfen. prüfen. Die einerseits prüfen, ob das, was die Politiker ihnen sagen, quasi stimmt, also der Wahrheit entspricht, wo Donald Trump immer seine Bestwerte zusammenbekommen hat. Die überprüfen zum anderen aber auch, ob Versprechungen, also die katalogisieren quasi alle Versprechungen, die Präsidenten gemacht haben, und schauen, ob die umgesetzt wurden. Und bei Obama war die Zahl 70%. Also der hat tatsächlich 70% seiner Ankündigungen in irgendeinem Umfang umgesetzt. Also entweder ganz oder teilweise. Und es ist relativ ähnlich, auch in, glaube ich, den meisten Demokratien. Also das ist so ein Fehleindruck, dass PolitikerInnen immer irgendwas versprechen, was da nicht kommt, weil wir uns eben dann immer an den wenigen Beispielen aufhängen, wo das tatsächlich nicht passiert.
Aber das heißt ja sozusagen, so meine persönliche Erkenntnis aus dem, was du jetzt gerade sagst, also es überrascht mich jetzt, so diese Zahlen zu hören, auch zu Obama, der ja dann auch relativ viel Widerstand dann auch von republikanischer Seite dann relativ zügig bekommen hat.
Die passen ja natürlich auch auf, was sie versprechen.
Ja, stimmt. Das kommt dann, das ist ja dann die nächste Konsequenz daraus, dass man genau guckt, was man dann auch verspricht oder was dann in den Koalitionsverträgen jetzt hier so dann steht. Aber die interessante Konsequenz ist für mich ja, dass wir dann ja dann auf den nächsten Koalitionsvertrag durchaus sehr genau raufgucken können. Also macht man ja sowieso, aber das war natürlich mit vor dem Hintergrund natürlich auch nochmal interessant, weil das war mir so in dem Ausmaß nicht klar, dass das tatsächlich dann auch so stark korreliert.
Das ist übrigens auch ein Problem, weil diese Koalitionsverträge, die sind ein ziemlich modernes Phänomen. Die gibt es jetzt erst in dem Umfang seit so 20 bis 30 Jahren. Früher, TM, waren Koalitionsverträge wesentlich kleinere Dinge. Also noch in der Ära Kohl waren die Koalitionsverträge im Endeffekt ein Strichlistenpapier auf einer DIN A4-Seite.
Ja, aber jetzt ja also schon ein richtig handfestes Dokument mittlerweile.
Ja, ja, ich meine, die Koalitionsverträge, die haben 200 Seiten, 250 oder sowas, die sind unglaublich detailliert und werden quasi auch als ein Vertrag betrachtet von beiden Seiten. Das ist eine neue politische Norm, die sich etabliert hat. Und auf der einen Seite ist es natürlich toll, weil für mich als wählende Person und auch für die Leute, die in den Parteien sind, ist es eine entsprechende Rückversicherung sozusagen. Ja? Wenn ich als SPD-Politikerin im Bundestag eine Koalition mit der Union mache und in dem Koalitionsvertrag steht drin, wir führen den Mindestlohn ein, dann habe ich eine relativ gute Chance, dass es tatsächlich auch passiert.
Es sei denn, wir führen keinen Upload-Filter ein. Dann hat man Pech gehabt.
Genau, wie gesagt, wir haben halt diese einigen wenigen herausgehobenen Positionen, wo es nicht klappt, an denen wir uns dann aufhängen. Aber die meisten Sachen laufen durch. Schon allein, weil das meiste von dem Zeug wirklich Kleinkram ist, mit dem sich Leute nicht befassen. Also wenn du in so einen Koalitionsvertrag reinguckst, da geht es um Gesetzesnovellen und Gerödel. Das interessiert selbst unter HauptstadtjournalistInnen praktisch niemanden. Ja, aber nichtsdestotrotz, die arbeiten das ab und das sorgt natürlich. Das hat für eine neue politische Norm gesorgt, nämlich dieser Koalitionsvertrag ist unser Arbeitspaket sozusagen und das machen wir. Und der Nachteil daran ist natürlich ein gewisser Scheuklappenblick, ja. Weil alles, was neu dazukommt, gefährdet das Abarbeiten vom Koalitionsvertrag und damit den Koalitionsfrieden. Und das bedeutet halt, wenn wir jetzt zum Beispiel, gerade in der vergangenen Legislaturperiode, hatten wir einen massiven Meinungsumschwung in der Bevölkerung im Jahr 2019 hin, durch die Fridays for Future-Proteste hauptsächlich, da hat sich ein neues Bewusstsein gebildet für die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen, das der Koalitionsvertrag von 2017 gar nicht antizipieren konnte. Und das Problem ist jetzt eben, dass die beiden Parteien natürlich in diesen alten Koalitionsvertrag sozusagen gefesselt sind. Dadurch, dass diese neue Norm existiert, dass man das Zeug abarbeitet, dann da quasi gar nicht drauf reagieren können. Das ist der Nachteil daran. Aber auf der anderen Seite halten PolitikerInnen heutzutage wesentlich mehr Wahlversprechen als noch vor 30 oder 40 Jahren. Unter anderem deshalb, weil sie eben alle schriftlich niedergelegt sind und wir es uns angewöhnt haben, kollektiv.
Das ist ja dann wahrscheinlich dann auch diese Detailliertheit des Koalitionsvertrags wirkt ja dann auf diese ganze Bürokratie, die dann da hinten dran hängt. Ne? Also das ist ja dann einfach sozusagen der Plan für die nächsten 3,5 Jahre, die man dann so Zeit hat.
Und wenn du dich dann eben fragst, warum fühlt sich die Ära Merkel so an, wie dieses Abarbeiten, ja, wie dieses Verwalten, das ist auch ein Ausdruck davon. Ich meine, das ist natürlich viel Angela Merkels Führungsstil. und wie sie arbeitet. Aber das ist nicht beschränkt auf Angela Merkel. Meine Prognose ist, egal ob der nächste Kanzler Laschet oder Scholz heißt, die werden einen ähnlichen Regierungsstil pflegen, einfach nur, weil der sich mittlerweile halt echt eingefressen hat. Also das ist quasi, wie inzwischen Business läuft. In Berlin. Dieses vorher Festlegen von detaillierten Sachen. Das gleiche haben wir auch bei Wahlprogrammen. Zum Beispiel die Linke und die Grünen, die haben ein unglaublich detailliertes Wahlprogramm. Das hat hunderte von Seiten mit wahnsinnig ausgefeilten Vorschlägen, während da dagegen die CDU, die hat da hauptsächlich wachsweiche Formulierungen drin, weil sie sich nicht festlegen lassen will. Wir können jetzt drüber streiten, wer von den beiden cleverer ist. Es ist die CDU. Das ruft quasi entsprechende Verhandlungspositionen dann später hervor und boxt die Parteien quasi in einen bestimmten Pfad, den sie dann auch mit Rücksicht auf ihre eigenen AnhängerInnen nicht mehr verlassen können. Und das sind dann quasi alles entsprechende Festlegungen. Und um den Bogen quasi zu schlagen, zurück zu diesen Upload-Filtern, das könnte auch eine Erklärung dafür sein, einfach nur ins Blaue geschossen, dass den Leuten das zwar schon klar war, aber dass die quasi durch ihre vorherigen Festlegungen im Endeffekt drauf festgenagelt waren, dieses Ding umzusetzen und einfach quasi keine Wahl hatten, weil sie im EU-Parlament gegenüber den EU-Institutionen, dass da quasi die entsprechenden Versprechungen gemacht worden sind, die entsprechenden Deals, und die hatten gar keine andere Wahl mehr. Das ist dann natürlich Rezos zweite Erklärung. Ja, die wussten, was sie tun.
Muss man dazu sagen, auf der EU-Ebene ist ja dann auch ein deutscher Abgeordneter war federführend und hat das vorangetrieben. Ne? Also das ist ja dann schon aus derselben Partei kommend, die dann auch den Koalitionsvertrag unterschrieben hatte und natürlich dann auch über den Umweg. Jetzt hat die EU das natürlich vorgegeben und jetzt müssen wir das umsetzen und so weiter. Ne? Das ist natürlich dann entsprechend argumentiert.
Ich meine, das sind auch verschiedene Institutionen. Ja? Also die CDU im Europaparlament und die CDU im Bundestag,
ja,
genauso
aber,
wie die CDU in irgendeinem Landtag.
Aber die kennen doch trotzdem dieselben Lobbyisten, die da vor den Türen stehen und parteiintern redet man ja dann trotzdem miteinander. Also das ist ja dann.
Da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
Nein.
Ja, ich meine, das Ausmaß, ich meine, das hast du in jedem Unternehmen. Abteilung A redet nicht mit Abteilung B. Ja, das ist völlig normal. Man darf auf gar keinen Fall überschätzen, ob in der Politik, ob in Unternehmen, ob sonst irgendwo, das Ausmaß von Kompetenz tatsächlich, ja, also quasi und von Absprachen untereinander. Die Annahme, dass die Leute nicht miteinander reden, dass die Leute sich nicht abstimmen, die ist die wesentlich sicherere Bank, als dass da eine große Verschwörung innerhalb der CDU zur Wählertäuschung abläuft. Ja, also ich glaube eher die Theorie, dass da rechte Hand, linke Hand Prinzip lief, dass die sich irgendwo missverstanden haben auf dem Weg. Das mag alles
sein. Aber das macht es ja auch nicht besser, ne? Also dann hast du ja nicht Inkompetenz auf der persönlichen Ebene, sondern auf der institutionellen Ebene, wenn du wirklich so eine Wertung reinbringen würdest.
Es macht es insofern besser, als dass es keine böse Verschwörung ist. Ja, also ich glaube, ich schlafe besser, wenn ich glaube, dass halt einfach die CDU im Bundestag und die CDU im Europaparlament nicht richtig kommunizieren, als dass ich glaube, dass die beiden sich da sinister zusammentun, um uns die Upload-Filter unterzudrücken und die Bevölkerung quasi hinters Licht zu führen. Da finde ich schon eine von den beiden Varianten besser.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch nicht, was da jetzt hier, das muss ja nicht sinister sein, sondern das ist ja einfach so, das sind die, sage ich jetzt mal, die Sympathien, gerade auch bei den Konservativen in den jeweiligen Parteien, ganz klar verteilt auf Seiten der etablierten oder traditionellen alten Kulturindustrie, die entsprechend immer für Urheberrechtsmaximalismus ist und dann ist das entsprechend, wird es dann so vorangetrieben. Aber es ist ja interessant, das heißt ja dann sozusagen, dass die eigentliche entscheidende heiße Phase in der deutschen Demokratie ist, die in der der Koalitionsvertrag geschmiedet wird. Das ist da, wo dann alle Lobbyisten dann quasi keine Minute das Auge zumachen und dann alles dann da reinkommt. Und danach, was dann alles danach passiert, ist dann nur noch ein bisschen was man irgendwo noch zeitlich reinquetschen kann und Theater für die Öffentlichkeit. Als negativ gesagt.
Ja und nein, weil wie gesagt, du hast ja die Thematik, dass wenn ich Den Koalitionsvertrag mache. Ich glaube tatsächlich, erneut, das ist alles ich als jemand, der da von außen drauf blickt. Ja, also wenn wir hier HörerInnen haben, die sich besser auskennen, bitte uns korrigieren. Bitte aber ich glaube tatsächlich, die Koalitionsverträge selber sind gar nicht so die Stunde, in der die LobbyistInnen nach Berlin drängen, sondern eher umgekehrt. Ich meine, die große Stunde des Lobbyismus schlägt ja dann, wenn die tatsächlichen Gesetze geschrieben werden. Das ist ja der relevante Punkt, weil was in dem Koalitionsvertrag steht, ist ja erstmal bedrucktes Papier. Und so detailliert sind die Dinger ja dann auch wieder nicht. Ja? Ich meine, so ein Gesetz hat ja nachher hunderte von Seiten mit teilweise tausenden von Paragraphen. Das ist das, wo die LobbyistInnen rankommen. Nicht in den 8 Zeilen im Koalitionsvertrag, wir machen das.
Der Teufel liegt dann im Detail bei der Umsetzung.
Genau. Im Koalitionsvertrag würde ich denken, dass die Reise tatsächlich in die andere Richtung geht, wo wir quasi, wo der Lobbyismus tatsächlich seine positiven Funktionen erfüllt. Weil angenommen, ich schreibe hier im Koalitionsvertrag, Thematik Uploadfilter. Ja? Dann würde ich als Politiker würde mich gerne an die Lobbyisten von Apple, Google etc. wenden und die fragen, hey Leute, was haltet ihr da eigentlich ganz grundsätzlich mal davon? Ja, informiert mich mal, was ist das Problem von Uploadfiltern? Da können die eine sehr demokratiepositive Rolle entfalten. Das ist ja quasi die Rolle, die sie auch haben. Also egal in welches Buch du schaust, das erklärt, was ist die Rolle von Lobbyisten im politischen System? Die können ihre Expertise der Politik zur Verfügung stellen. Und das ist ja auch fair, ja, weil das tun die ja in dem Fall. Also von da würde ich eher erwarten, dass es in die andere Richtung geht. Und wenn das Gesetz dann tatsächlich geschrieben wird, dann wird es spannend. Aber das sind ja die Bundestagsabgeordneten gar nicht beteiligt, ja, weil das Gesetzeschreiben tatsächlich, das passiert ja zu, ich glaube, 80% oder 90% in den Ministerien. Weswegen es ja auch so unglaublich wichtig ist, welche Partei welches Ministerium kontrolliert und welche Partei an der Regierung ist. Weil eben, ja, der Bundestag ist die Legislative, aber die Gesetze werden nicht von Abgeordneten geschrieben. Dafür sind die viel zu komplex. Da brauchst du den mitarbeitenden Stab aus den Ministerien, die ganzen Experten und Expertinnen, und du brauchst auch die Lobbyistinnen, weil du kannst diese Gesetze heute nicht mehr schreiben ohne den Input aus den betroffenen Industrien. Das ist völlig unmöglich. Also eine Grundsatzkritik von Lobbyismus, die würde ich nicht teilen. Ja, wir brauchen diese Leute, sonst kommt Scheiße raus. Also das ist absolut fair, wenn ich ein neues Gesetz für Katalysatoren schreibe, dass ich Daimler, Porsche und so weiter frage, hey Leute, ist das eigentlich umsetzbar? Das Problem ist, wenn ich sage, hey, schreibt mal das Gesetz für neue Katalysatoren, wie das für euch passt. Ja, hey, genau. Das ist der problematische Teil von Lobbyismus.
Ja, ja, also die Frage, wie, ne, wie die Aufteilung ist, wie das Ausmaß an Input.
Genau, Lobbyismus ist ein Werkzeug. Ja, klar. Und wie jedes Werkzeug kann ich mit einem Messer eine Tomate schneiden und ich kann dich abstechen. Und genauso ist Lobbyismus.
Das ist ja klar, ne? Ich glaube, da sind wir uns ja einig, ne? Also ohne Lobbyismus wäre ja irgendwie die politische Kaste hermeneutisch abgeriegelt und würde einfach so ein bisschen was machen, wo sie denkt, das könnte richtig sein. Und dann brauchst du den Input aus der, sag ich mal, realen Welt oder aus der Welt, die mit dem Gesetz geregelt werden soll.
Genau. Und diese ganzen Prozesse, die laufen ja permanent ab. Also die sind ja nicht auf Wahlen beschränkt. Also ich habe zumindest die Hoffnung, dass die Grünen die letzten 4 Jahre damit verbracht haben, drüber nachzudenken, wenn wir an die Regierung kommen, was wollen wir dann machen? Dass die Kontakte und ExpertInnen haben, auf die sie sich berufen können und quasi dann entsprechend schon die ersten Entwürfe sozusagen ready to go sind. Und ich würde annehmen, dass das bei den Parteien, die eine realistische Chance auf Regierungs Beteiligung haben, in Grundzügen der Fall ist. Und das ist quasi das, wo ein permanenter Austausch besteht zwischen der Politik und der Wirtschaft und den ExpertInnen, mit der Forschung, mit den LobbyistInnen und so weiter und so fort. Ja, also zum Beispiel die KlimafachpolitikerInnen der Grünen, die werden garantiert einen permanenten Draht zu KlimaforscherInnen haben. Da quasi die aktuellen Informationen haben und grundsätzliche Ideen mit denen austauschen. Da gibt es Konferenzen, da gibt es Gesprächsrunden und so weiter und so fort, in denen die das machen. Das heißt, die kommen ja nicht quasi, oh, jetzt haben wir Koalitionsverhandlungen, was wollen wir machen? Die haben ja schon konkrete Ideen. Hm. Und genauso, wenn irgendwas davon nicht in den Koalitionsvertrag reinkommt, dann werden die natürlich trotzdem weiterhin versuchen, das in die laufende Legislaturperiode reinzukriegen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Nur sind die Chancen dafür halt schlechter als für Dinge, die bereits im Koalitionsvertrag stehen. Und das betrifft natürlich ganz besonders große Unternehmungen. Die kommen eigentlich entweder, weil man sich vorher drauf verständigt hat, oder es ist häufiger, weil die Umstände einen dazu zwingen. Nichts aktiviert unser politisches System so sehr wie eine Krise. Ja, ob jetzt die Covid-Krise oder wie das die Klimakrise definitiv tun wird in den nächsten Jahren, das Stichwort mit den Überschwemmungen oder so, da sind plötzlich Sachen möglich, wo man davor gesagt hätte, das niemals. Ja, da werden plötzlich Gelder rausgehauen und quasi institutionelle Hürden übersprungen, von denen man niemals gedacht hätte, dass die überspringbar wären, sozusagen. Und das ist einfach auch ein Teil davon, wie dieses System funktioniert. Und ich habe da quasi einen letzten Grundgedanken da dazu. Das ist wieder so mein Erklärmodus. Der natürliche Zustand eines jeden politischen Systems ist Stasis. Ja, es ändert sich nichts. Ja, weil jede Veränderung in einem politischen System erfordert Aufwand. Das ist ja auch der Grund, warum die CDU einen gigantischen Vorteil gegenüber allen anderen Parteien hat. Die sind konservativ. Die CDU will üblicherweise, dass sich so wenig wie möglich ändert. Und da der natürliche Zustand eines jeden politischen Systems sagt, es ändert sich erstmal nichts, haben die den größten Vorteil. Das ist der Grund, warum die natürliche Regierungspartei sind und warum die den größten Teil von Dingen umsetzen. Weil jedes Mal, wenn ich etwas machen will, muss ich gegen Widerstände ankämpfen. Ich muss versuchen, bestehende Interessengruppen auszumanövrieren und so weiter und so fort. Ich kämpfe immer gegen irgendwas an, während wenn ich den Status quo erhalten will, da muss ich erstmal gar nichts tun. Es sei denn, jemand kämpft aktiv und dann muss ich ihn eben aufhalten. Und deswegen ändert sich insgesamt immer gefühlt nicht übermäßig viel und die Änderungen sind so kleinschrittig, weil eben das Verhindern von Änderungen in jedem System, also nicht nur in der Politik, das ist in Unternehmen ja genau das Gleiche, ist immer wesentlich leichter, als Änderungen zu etablieren. Und in der Demokratie, wo wir massenhaft Checks and Balances haben und wo alle mitreden dürfen und so weiter und so fort, gilt es ja noch doppelt.
Ja, Covid-Krise ist leider nicht groß genug für das deutsche politische System, dass man da Schulen und Kinder mehr in den Mittelpunkt rückt und da etwas macht. Das ist.
Nee, aber die Covid-Krise hat tatsächlich den Spielraum der Regierung erheblich erweitert, vor allem im finanziellen Bereich. Das betrifft jetzt vor allem Olaf Scholz als Finanzminister, weil da tatsächlich ein Umdenken jetzt stattgefunden hat. Also jede weitere Regierung, die schwarze Null ist praktisch tot.
Genau. Ich wollte gerade sagen, es muss eine Pandemie kommen, damit wir von dem Irrsinn der schwarzen Null wegkommen. Wobei natürlich jetzt auch schon die Stimmen wieder groß werden, dass man da wieder zurückkehrt zu diesem völligen Irrsinn.
Aber das halte ich für meine politische Analyse, ich mag falsch liegen, aber meine Analyse ist, die schwarze Null ist de facto tot. Die CDU und FDP werden weiterhin Lippenbekenntnisse dazu abgeben, aber ja, das ist ungefähr so, wie die SPD Lippenbekenntnisse zur Agenda 2010 abgibt.
Das Problem mit der schwarzen Null ist ja gewesen, dass es so eine sehr, sehr attraktive narrative Verengung von einem komplexen Thema ist, die aber gleichzeitig auch eine Sackgasse für die Leute bedeutet, die dafür sind, dass man halt wirklich einen Grund, wie eben die Pandemie braucht, um da wieder rauszukommen. Und wir haben mit der schwarzen Null, also haben wir unser Land hat wirklich marode gemacht im letzten Jahrzehnt.
Ich werde mit Sicherheit nicht für die schwarze Null agieren, aber um das nicht zu einem Spezialding darüber zu machen, die Politik versucht sich oft Fesseln selbst anzulegen. Die schwarze Null ist eine ganz, ganz krasse Fessel, also diesen eine ziemlich extreme Variante davon, aber sowas passiert ständig, ne, dass quasi PolitikerInnen versuchen, Grenzpfosten einzuschlagen und Begrenzungen zu machen, dass bestimmte Dinge aus dem Bereich des politisch Möglichen rausgenommen werden. Das ist ein defensiver Move, den man entweder macht, um bisherige Erfolge quasi abzusichern, dass ich quasi zum Beispiel den Mindestlohn an diese Kommission zu übergeben, war ein Versuch seitens der CDU, den aus dem politischen Meinungsstreit quasi rauszuziehen. Das hat nicht funktioniert, weil wir sehen, die SPD zieht mit 12 Euro Mindestlohn in den Wahlkampf und ich würde mal davon ausgehen, dass wenn es zu der nicht realistischen, aber angenommen, wir hätten Rot-Rot-Grün, dann würden die das machen. Dann würde der Mindestlohn politisch nochmal gesteigert werden, obwohl eigentlich versucht wurde, einen Grenzpflock einzurammen. Das passiert nur durch diese Kommission anhand von harten Daten und Fakten und bla und blub. Aber solche Grenzlinien kommen quasi ständig, dass man da versucht, die Politik zu beschränken. Und teilweise erfolgt es eben aus der Furcht heraus, dass wenn einfach komplett offen ist, was ich ändern kann innerhalb eines politischen Systems, dass dann es völlig unüberschaubar ist, wohin diese Reise geht. Im Falle von sowas wie der Klimakrise ist es ein echtes Problem, weil wir uns eben massiv beschränken im Hinblick auf, wie können wir auf die Klimakrise reagieren. Aber ich denke, du und ich sind uns beide einig, dass das, was den Sicherheitsstaat anbelangt und die Kompetenzen von Polizei und Sicherheitsdiensten, das ist echt eine gute Sache, dass wir uns da schon ziemlich massiv beschränken und an allen Ecken und Enden Pflöcke eingeschlagen haben. Das wird halt ein Sicherheitspolitiker oder eine Sicherheitspolitikerin vermutlich anders sehen. Aber diese Begrenzungen gibt es überall und Krisen sind eben das, was diese Begrenzungen beiseite schlägt, sozusagen, und was dann plötzlich der Politik Handlungsspielräume eröffnet, die vorher nicht in Ansatz verfügbar waren. Und die Frage ist halt, ist es permanent oder ist es das nicht? Und ich denke, die Covid-Krise hat diese Haushaltsbeschränkungen beispielsweise ziemlich permanent verschoben. Nicht beseitigt, aber verschoben. Und das ist was, das wir in Zukunft sehen werden.
Ja, zumindest die älteren Generationen haben ja immer noch eine, wie ich finde, irrationale Angst vor der Hyperinflation. Und deswegen halten sie daran, glauben sie, dass das ganz wichtig ist. Also nicht, dass ich will auch keine Hyperinflation oder so. Ich meine, es ist eine irrationale Angst davor, dass wir wieder in so ein, dass das wieder passiert, besonders wenn wir hier irgendwie, weiß ich nicht, zu viel Schulden machen oder irgend sowas. Aber wir hatten ja ursprünglich, beziehungsweise du wolltest über Olaf Scholz sprechen, der ja jetzt gerade im zweiten Akt seines Dramas ist, auf dem Höhenflug gerade, Umfrageergebnisse oben, die deutschen Medien schreiben begeistert, dass er von den Fehlern seiner Gegner profitieren kann, wie das halt immer so ist. In der deutschen Politik, man profitiert immer von der Schwäche der Gegner. Und da sind sie jetzt ein bisschen vorne. Manche Leute sagen ja schon schmunzelnd, das wäre Erhard hat das neulich geschrieben, dass es also deutsche Revolution ist, wenn man von der schwarz geführten großen Koalition zur rot geführten großen Koalition wechselt. Aber aktuell viel interessanter fast als den Höhenflug der SPD finde ich ja, dass wir aktuell rein rechnerisch überhaupt keine Koalition mehr sehen, wo zwei Parteien eine Mehrheit haben. Und das halte ich schon grundsätzlich für sehr realistisch, dass wir dann ein Ergebnis haben, wo mindestens drei Parteien da eine Regierung dann bilden müssen. Also da wird auch das Koalitionsvertragsthema dann auch nochmal ganz, ganz interessant. Aber also die SPD, um da vielleicht auch den großen thematischen Bogen zu spannen zu dem, worüber wir vorhin geredet haben, die SPD ist eine Partei, die mir persönlich gerade in den netzpolitischen Themen, aber auch in anderen Themen in den letzten Jahren, Jahrzehnten vor allem damit aufgefallen ist, dass sie sagt, sie würde felsenfest für ein Thema stehen und dann das Gegenteil macht, was dazu geführt hat, dass ich, obwohl ich rein von der politischen Positionierung durchaus der SPD näher stehen sollte, dass eine Partei ist, die mich so wenig als Wähler jetzt persönlich interessiert, dass ich mich nicht mal mit dem Wahlprogramm beschäftigt habe, weil ich da bei ganz vielen Dingen einfach bei der SPD nicht weiß, wofür will diese Partei stehen, was will sie sein, was kann ich auch, ohne dass ich jetzt ein Politikexperte bin, ohne dass ich jetzt irgendwie ganz viel zu dieser Partei lese, was kann ich von dem Programm oder wofür sie steht überhaupt ernst nehmen, was sind Dealbreaker für die Partei, was nicht. Also Eltern werden sich vielleicht erinnern, war die SPD nicht auch angetreten, dass sie auf keinen Fall nochmal eine KroKo macht bei der letzten Bundestagswahl? Das war da auch so ein Thema, wo dann der Spitzenkandidat deswegen dann auch nicht mehr am Start war, als sie gesagt hat, nee, ach, wir opfern uns für den Staat und machen es nochmal an der Macht. Also inwiefern das jetzt eine faire oder angemessene Beurteilung ist, ich glaube, dass es vielen so geht. Andererseits profitiert sie, glaube ich, jetzt stark von denen, ich sag mal, von den Wählern, die eine Normalität wollen und die einfach nicht bei Laschet bekommen, weil Laschet einfach nicht die Projektionsfläche für eine Merkel 2.0 ist. Und das versucht jetzt Scholz ganz massiv, glaube ich, zu sein, einfach so den Merkel-Nachfolger zu machen, so dass es wir sind, dass die Normalität und das, was normal fortführt. Und da profitieren sie, glaube ich, auch zumindest stark von der Schwäche von Laschet, würde ich jetzt mal annehmen.
Also was 2017 anbelangt, sie haben gesagt, sie wollen nicht nochmal eine große Koalition. Das war ernst gemeint. Und das war ja erst, als die FDP raus aus diesen Jamaika-Verhandlungen ist. Die SPD ging ja wirklich massiv da davon aus, sie gehen in die Opposition. Das haben sie von Anfang an klar gemacht. Dann liefen die Jamaika-Verhandlungen. Und die sind ja dann für die Beteiligten schon ziemlich überraschend durch diesen Weggang der FDP dann geplatzt. Und das war der Moment, wo Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident massiven Druck ausgeübt hat auf die SPD, dass sie quasi, wie du das so schön formuliert hast, sich nochmal für das Land opfert sozusagen und in diese große Koalition geht, für diese geheiligte deutsche goldene Kuh von der Stabilität der Regierung. Und ich würde es an der Stelle auch gar nicht so halb ironisch sagen, weil das war tatsächlich eine Opferung. Ja, weil die SPD wusste 2017, dass wenn sie in die GroKo geht, dass sie leiden wird. Das war tatsächlich ein...
Ja, aber da leidet, ich glaube, da musst du auch wieder unterscheiden, ne? Da leidet die Partei als Ganze und auch, wie das dann künftig in den Wahlergebnissen dann vielleicht ausschauen wird. Aber konkret gibt es natürlich dann bestimmte Personen, die davon profitieren, weil sie dann in die Ministerien reinkommen. Also nicht nur ganz oben, sondern auch auf der zweiten und dritten Ebene.
Genau, da wollte ich auch noch dazu kommen, das ist ein großes Problem der SPD, weil die ist keine Partei. Aber da kommen wir gleich noch drauf, okay. auf diese Problematik. Aber die waren 2017 festgelegt, ja, unter der Führung von Martin Schulz, dass sie in die Opposition gehen, dass sie nicht mehr in eine große Koalition eintreten. Und das war wirklich nur das Platzen der Verhandlungen und diese massive Intervention seitens des Bundespräsidenten. Und was bei der SPD halt immer funktioniert, also dieser Ruf der Pflicht, die ihren Dienst am Vaterland quasi zu machen, was umgekehrt von Konservativen nie verlangt wird, das zu machen, und das haben sie gemacht. Und man muss sagen, die SPD hat 2017 extrem gut verhandelt, weil für ihre Stärke, die sie hatten, relativ gesehen zur CDU, haben sie extrem viel rausgeholt, sowohl im Koalitionsvertrag als auch in den Ministerien. Aber, und das ist das Dauerproblem der SPD, niemand dankt es ihnen. Und unter anderem aus dem Grund, den du genannt hast, ja, ich habe keine Ahnung, wofür die eigentlich stehen sozusagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die für irgendwas Spezifisches quasi da sind. Und ich denke, also meine Zusammenfassung quasi von der gesamten politischen Kommunikation, die die SPD betreibt, seit 2009 im Endeffekt oder sogar 2005, ist, was ist die Aussage der SPD, was ist ihr Programm? Es geht so weiter wie bisher, nur ein bisschen weniger Scheiße. Und das ist so ungefähr das so quasi, ja, wir machen alles ein ganz klein bisschen besser. Ja, so nach dem Motto, dieses Merkwürdige, die SPD steht hin und sagt, wir haben ein Problem mit Ungleichheit in diesem Land. Und es gibt ganz, ganz viele Mindestlöhner und Löhnerinnen, die können kaum von ihrem Einkommen leben. Und dann stehst du da und sagst so, yay! Und dann sagt die SPD, und deswegen führen wir einen Mindestlohn von 8,50 Euro an. Und dann ist so sehr, ja, das macht das Leben dieser Leute unzweifelhaft besser. Nur es löst dann auch das Problem nicht. Und die Partei hat unglaublich, also quasi, wenn du einfach guckst quasi auf dem Policy-Level, was macht diese Partei aktiv an der Regierung? Praktisch alles, was von der SPD kommt, sind gute Sachen. Ja, wann immer ich mir irgendwas angucke, was die gemacht haben an der Regierung, wenn irgendwas aus ihren Ministerien kommt, irgendwelche Reformvorschläge von denen, das ist immer, ja, ist alles cool. Aber nichts davon begeistert mich in irgendeinem Ausmaß. Ich habe von nichts das Gefühl, dass es das Land voranbringt. Die kleben überall Pflaster drauf. Und Pflaster sind besser als blutende Wunden. Aber das ist halt gleichzeitig nichts, was Leute begeistert. Ja, ich hätte schon gerne quasi das, dass ich mich künftig nicht mehr schneide. Aber die SPD steht halt immer nur da und hat tolle Pflaster zur Hand und vielleicht noch ein bisschen Wund- und Heilsalbe oder so. Und das halte ich so mit für das entscheidende Problem. Und du hast völlig zu Recht angesprochen die Funktionärsschicht quasi, weil die innerhalb der Partei ein Interesse daran hat, zu regieren. Die SPD besteht im Endeffekt aus mehreren Machtzentren, die miteinander praktisch überhaupt nichts mehr zu tun haben. Du hast da zum einen diese Parteibasis, zu der relativ viele Mitglieder gehören, aber bei weitem nicht alle. Ja, wir haben hier eine Pluralität, aber nicht einmal zwingend eine Mehrheit, sondern einfach nur, das ist quasi die größte Gruppe unter den Mitgliedern. Da können wir zum Beispiel Kevin Kühnert reinzählen oder die Saskia Esken, die jetzt ja in diesem spektakulär vielgeschlagenen Wahlprozess dann plötzlich Vorsitzende geworden ist. Das sind so diese Leute, die kommen von links, die würden am allerliebsten Rot-Rot-Grün machen, die wollen so dieses Aufbruch und neue Dinge entwickeln. Und dann hast du auf der anderen Seite als quasi das polar entgegengesetzte Machtzentrum, hast du eben diese ganzen Leute, die jetzt seit mittlerweile 20, 25, vielleicht sogar 30 Jahren an der Regierung sind in irgendeiner Art und Weise, mit der winzigen Ausnahme von 2009 bis 2013, wo schwarz-gelbe Koalition war, und deren komplette Karrieren, deren komplettes Leben elementar davon abhängt, dass die SPD Regierungsbeteiligung hat. Und diese Leute bestimmen einen Großteil innerhalb der Partei. Das betrifft jetzt nicht so jemanden wie Olaf Scholz. Ne, weil oder Martin Schulz oder so, ja, diese Spitzenleute, weil ich meine, die behalten Spitzenpositionen auch in der Opposition. Die werden dann Fraktionsvorsitzende, die haben unter Umständen den Parteivorsitz, ja, die sind safe. Aber die Leute, die zum Beispiel parlamentarische Staatssekretäre sind oder die eine Chance haben auf eines der weniger prestigeträchtigeren Ministerien, ja, wenn ich aktuell Gesundheitsministerin bin oder sowas oder das Landwirtschaftsministerium gerne hätte oder was auch immer, diese Leute, wenn die SPD aus der Regierung fliegt, die sind weg. Deren politische Karriere ist vorbei. Das Gleiche gilt für Ausschussvorsitzende und so weiter. Die haben gigantische Probleme, wenn diese ganzen Regierungsperks wegfallen. Und diese Machtzentren, die arbeiten ganz krass gegeneinander, jetzt schon seit mehreren Legislaturperioden, und sorgen dafür, dass wir quasi dann immer diese Koalitionsverträge mit der SPD kriegen, wo diese ganzen tollen Verbesserungen drinstehen, die dann eben auch auf Druck entstehen seitens dieser linken Basis. Das sind quasi, ist immer der Preis der Regierungsbeteiligung, ja, dass die relativ viel durchsetzen. Und für die CDU war das immer okay. Ja, weil nichts von dem ist ein grundsätzlicher Umwurf. Ja. Also die SPD setzt in Koalition mit der CDU unglaublich viel von ihrem Programm um. Wesentlich mehr, als zu erwarten wäre für den kleineren Partner in der Koalition. Frag mal irgendjemanden von der FDP, wie die da dazu stehen. Denen geht der Hut hoch, weil die FDP konnte zwischen 2009 und 2013 praktisch nichts von ihrem Wahlprogramm umsetzen. Das liegt auch daran, dass die FDP sich da extrem dumm angestellt hat, aber auch, weil die CDU sie nicht hat lassen und weil die CDU sie ziemlich geschickt ausmanövriert hat. Und das macht die CDU nicht mit der SPD. Die setzen ziemlich viel um, weil die SPD halt für die CDU auch der wesentlich bequemere Koalitionspartner ist. Ja, die lassen die da werkeln und ihr Zeug machen und das läuft dann. Und weil eben diese Faktoren Bestand haben, ist die SPD eigentlich gar nicht so wirklich eine funktionsfähige Partei in dem Sinne. Also die können nicht als Einheit agieren. Es gibt kein Machtzentrum innerhalb dieses gesamten sozialdemokratische Partei Deutschlands, das überhaupt in der Lage wäre, einen Wahlkampf zu machen. Das war ja die letzten Male, zum Beispiel Martin Schulz ist unter anderem daran massiv gescheitert. Der hatte keine Hausmacht und der kam in diesen Laden rein und dann gab es da die linken Flügel und die Seeheimer und die Netzwerker und jeder zerrt in irgendeine andere Richtung und das Willy-Brandt-Haus macht, was es will. Und dann kriege ich da einen Wahlkampf zusammen, auch 2013 mit Peer Steinbrück, war genau das gleiche Problem. Der Kandidat sagt A, die Partei sagt B und das Willy-Brandt-Haus macht halt irgendwas. Und dementsprechend fliegen denen ihre Wahlkämpfe auseinander. Und was Olaf Scholz anders macht in diesem Wahlkampf, weswegen er auch relativ gesehen erfolgreich ist, er hat die Partei aus ihrem Tiefpunkt von 12% in den Umfragen auf jetzt 22% oder 23 sogar, der zieht an der CDU vorbei, der Mann. Ja, und warum hat er das gemacht? Weil Olaf Scholz von Anfang an festgestellt hat, dass er die Partei im Endeffekt komplett ignorieren kann. Was der im Endeffekt macht, ist ein Personenwahlkampf. Der hat ein Team quasi und das ist Team Olaf sozusagen. Und die machen im Endeffekt einen Wahlkampf, nicht wählt SPD, sondern wählt Olaf Scholz den Kanzlerkandidaten. Und das war die einzige Chance, die er hatte. Ja, also Olaf Scholz hat quasi in diesem Wahlkampf eine unglaublich schlechte Hand bekommen, um mal hier so eine Kartenspielmetapher aufzumachen. Und der benutzt diese unglaublich schlechte Hand, so gut er nur irgendwie kann. Und er kann diese Hand spielen, weil die anderen Parteien ihre wesentlich besseren Hände weggeschmissen haben. Das betrifft vor allem die Grünen, die eine grandiose Hand hatten und die einfach weggeworfen haben. Ja. Und dann haben wir die CDU, die eine mittelmäßige Hand hatte und die ebenfalls sehr schlecht gespielt hatte. Und nur deswegen hat Scholz jetzt tatsächlich quasi diese Position erreicht, weil er plötzlich in der einzigen Frage, in der er einen Vorteil hat gegenüber den anderen, wen wollt ihr als Kanzler, urplötzlich besser dasteht. Das ist eine Situation, in der ist die SPD seit 2005 nicht mehr gewesen. Ja, der letzte große, in Anführungszeichen, Wahlerfolg der SPD war 2005, als Schröder die Partei von 24% in den Umfragen auf 34% gezogen hat. Effektiv einfach nur mit diesem, hier bin ich, ich möchte nochmal Kanzler werden und auf der anderen Seite haben wir Merkel und ihr wollt Merkel nicht. Und danach hatten wir drei Wahlkämpfe mit Merkel, in denen jeweils ganz klar war, die Leute wollen die Merkel behalten, die Alternative will keiner. Niemand wollte Steinmeier als Kanzler, niemand wollte Steinbrück als Kanzler, niemand wollte Schulz als Kanzler. Und jetzt haben wir plötzlich einen Wahlkampf, zum ersten Mal seit 2005, in dem eine Mehrheit der Leute sagt, ich finde den CDU-Kandidaten gar nicht so geil. Also Laschet ist eine Abweichung von einem Standard der letzten 16 Jahre, dass der Kandidat wesentlich attraktiver ist als die Partei. Und das macht sich der Olaf Scholz zunutze. Und das ist quasi die grundsätzliche Dynamik, ja, die wir gerade sehen können, warum der vorbeizieht. Wird es reichen? Ich bin sehr skeptisch. Aber allein die Tatsache, dass der Mann eine Chance hat, ich muss ganz ehrlich sagen, vor 3 Monaten hättest du gesagt, keine Ahnung, wettest du 5 Euro drauf, dass Olaf Scholz eine Chance aufs Kanzleramt hat? Never ever. Ja. Ja, also ich bin von dieser Entwicklung ehrlich gesagt überrascht. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Und von daher Kudos an Olaf Scholz und sein Wahlkampfteam. Das ist ein grandioser Wahlkampf, den wir da gerade von denen sehen.
Aber ist es wirklich grandios? Ist es nicht wirklich so, wie es in den Medien steht und wie du jetzt ja auch gesagt hast, ist doch letzten Endes so, dass sie vieles richtig machen, aber dass sie wirklich auch davon profitieren, was du gesagt hast, ne? Von der Schwäche der anderen. Also gerade so, also Grüne, klar, reden wir vielleicht auch nochmal drüber, aber und gerade auch bei der Unionskandidat Laschet. Hat natürlich eine offene Flanke da aufgemacht, weil die Partei ja selbst ja auch nicht so stark aufgestellt ist. Und da wären Kandidat Söder zum Beispiel nochmal wahrscheinlich eine andere Nummer gewesen.
Ah, du erwähnst gerade genau das, warum ich sagen würde, jawohl, das ist ein brillanter Wahlkampf. Und zwar ist der Wahlkampf der SPD dieses Jahr im Vergleich zu den bisherigen Jahren so gut, vor allem wegen dem, was du nicht hörst. Du hast gerade als Beispiel, die CDU und die SPD haben in diesem Wahlkampf ihre traditionellen Rollen getauscht. Was hörst du in diesem Wahlkampf von der CDU permanent? Söder wäre der bessere Kandidat gewesen. Wir wollen das im Programm haben, was Laschet sagt, also Laschet und das Programm sagen was anderes. Der Merz schießt quer.
Ja, also innere Zerfleischung, die öffentlich ausgetragen
diese wird. Diese Selbstzerfleischung, ja. Das ist normalerweise was total Linkes. Das macht dieses Jahr die CDU.
Stimmt.
Was hörst du von der SPD überhaupt nicht? Interne Kritik an Scholz? Null. Du hörst überhaupt nichts von Kühnert und Saskia Esken. Keiner von denen macht irgendeinen Kommentar, stellt irgendeine Forderung auf, macht Spekulationen über ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis. Niemand hat irgendwie gefordert, aus der NATO auszutreten. Alle halten die Klappe über Nord Stream 2 und so weiter. Die SPD geht so diszipliniert in diesen Wahlkampf wie nie zuvor seit, ich glaube, 2005. Du musst mir auch noch mal Revue passieren lassen. Olaf Scholz wurde als Kanzlerkandidat ausgerufen im November 2020. Seither hält diese Partei geschlossen die Klappe. Das ist eine Leistung, das klingt so blöd, wenn man sich mit der Thematik nie beschäftigt hat. Aber ich meine, die SPD hat immer noch um die 400.000 Mitglieder oder so. Und wir kriegen nicht mal von irgendeinem beknackten Ortsverbandsvorsitzenden irgendwelche Äußerungen, die in diesen Wahlkampf reinschießen. Die SPD hält die Füße still und das ist unglaublich schwer zu erreichen. Als Partei, dass du da quasi diese interne Message-Discipline hast, also diese Botschaftsdisziplin, dass du quasi nicht konterkarierst, was aus der Wahlkampfzentrale kommt. Und das passiert in der CDU ständig. Nee, die CDU versucht, uns zu verkaufen, Laschet als Kanzler, und alle in der CDU schießen permanent gegen Laschet. Ja, erst gestern haben ein paar Leute einen Artikel wieder veröffentlicht, dass Merz der geeignetere Kandidat wäre und dass Laschet doch bitte für Merz zur Seite treten sollte.
Nee, das ist ein der so Politikaußenseiter Merz.
Ja, total. Ne? Aber selbst wenn ich da davon ausgehe, dass Merz die geilste Erfindung seit geschnitten Brot wäre, ist es zum jetzigen Zeitpunkt ein parteischädigendes Verhalten in einem Ausmaß. Das ist unglaublich und aus der SPD kommt nichts. Ne, der Scholz kann sein Ding machen. weil die Partei ihn lässt. Denk mal an den Wahlkampf zurück von Steinbrück. Was das für ein ständiges Gegenschießen war 2013 von der Partei, die versucht hat, quasi die Politik nach links zu ziehen, und von dem Steinbrück, der aber permanent verkündet hat, dass die Agenda 2010 total gut war und dass er für die schwarze Null ist und so weiter. Also das waren da liefen zwei Wahlkämpfe parallel. Mit dem Martin Schulz war das Ganze ziemlich ähnlich. Und jetzt mit Olaf Scholz haben wir einfach nur diesen Wahlkampf. Ich meine, Olaf Scholz hat ein Wahlplakat veröffentlicht, auf dem er die eiserne Raute macht. Das war dieses Interview mit der Süddeutschen Zeitung.
Kein Wahlplakat. Aber es war aber auch eine konkrete Frage nach, werden Sie merken.
Ja, ich weiß. Aber ich meine,
also trotzdem hat das ja natürlich schon die typische Merkel-Handhaltung da. Das hat natürlich schon eine krasse Symbolik. Das wird ja dann auch geteilt.
Dieses nonverbale Interview mit der Süddeutschen Zeitung, das war das, was Steinbrück versenkt hat, als er damals den Mittelfinger gezeigt hat. Wo es hieß, was wollen Sie Ihren KritikerInnen zeigen? Und Steinbrück wurde so abgelichtet mit zwei Mittelfingern. Und das hat die SPD mehrere Prozent gekostet in der Wahl 2013. Und im Gegenzug dazu, wenn Olaf Scholz dasteht und die Merkel'sche eiserne Raute macht und die Partei trägt das komplett mit, diese Botschaft quasi von hier, wir machen im Endeffekt die nächste Regierung und tun all das, was ihr immer auf Merkel projiziert habt. Ich sage bewusst nicht, was Merkel gemacht hat, sondern was alle immer projiziert haben. Ja, dieses Mutti ist für euch da, macht euch keine Sorgen, wir haben es im Griff und wir lösen die Krise. Und das war das, was Scholz von Anfang an verkauft hat. Und ich muss sagen, ich habe es nicht gekauft am Anfang. Ich ging nicht davon aus, dass es klappt. Aber es klappt. Und es klappt halt, weil Baerbock und Laschet ihre Hände weggeschmissen haben. Aber manchmal brauchst du eben Glück.
Wobei Baerbock natürlich schon auch nicht irgendwie so eine Merkel-Nachfolge. Sie hat halt immer gegen eine Merkel-Nachfolge ankämpfen müssen. Ne? Das Problem oder das Potenzial bei der SPD ist ja jetzt einfach, weil einfach Laschet nicht die Merkel-Nachfolge ist. Beziehungsweise noch einen Schritt zurück. Merkel hat parteiintern ja ihre offizielle Nachfolge einfach damals versemmelt. Und jetzt, den Topf müssen wir jetzt nicht aufmachen, weil wir schon relativ lange jetzt schon sprechen. Aber man merkt schon, also Laschet kann das einfach nicht verkaufen, und zusätzlich merkt man schon auch, also würde ich jetzt zumindest so aus den Augenwinkeln sagen, dass man schon auch, also man sieht es spürbar Söder an, der auch fotografiert wird, wie er die ganze Zeit auf dem Telefon irgendetwas macht, während Laschet seine Rede hält, ne, so richtig so demonstrativ, und der auch, was du in Zerfleischung sagst, ne, wo ihm auch vorgeworfen wird, dass er da nicht auf den dann da nicht ausreichend Wahlkampf macht. Und bei Angela Merkel ist das ja, habe ich zumindest das Gefühl, auch ähnlich, dass da nicht so viel passiert, wie da passieren könnte, was die Unterstützung angeht. Aber selbst das wäre alles kein Problem, wenn Laschet einfach so vom Verhalten her das schaffen würde, dieses Projizieren hinzubekommen, was Scholz jetzt so ein bisschen bekommt. Was also auch ein bisschen frustrierend ist, weil das alles ja auch nichts mit Inhalten zu tun hat und alles nur mit dem Gefühl und mit den Deutschen, die einfach in Watte gepackt werden wollen oder schön mulmäßig wohlfühlen wollen. Aber das ist halt einfach auch eine signifikante Wähleranzahl, die das betrifft.
Ja, wir werden mit Sicherheit an anderer Stelle noch über die Grünen und ihren Wahlkampf oder den Mangel eines solchen sprechen. Ja. Aber du kannst grundsätzlich ja quasi nur versuchen, das zu verkaufen, was du hast. Für Olaf Scholz war immer klar, der Mann kann nicht als Agent des Wandels auftreten. Von daher musste er zwangsläufig in diese Schiene gehen. Und für Laschet ist das Gleiche. Und Laschet hat es nicht geschafft. Scholz hat es geschafft. Ich meine, Söder hätte auch einen völlig anderen Wahlkampf gemacht. Der hätte nicht als diesen Merkel-Nachfolger auftreten können, was Laschet versucht hat. Der hätte was anderes tun müssen, genauso wie Merz auch. Ob das geklappt hätte, ob es besser gewesen wäre, who knows, werden wir nie erfahren. Merz und Söder werden beide bis zum Ende ihres Lebens behaupten, dass sie die besseren Kandidaten gewesen wären. Das ist überhaupt keine Frage.
Naja.
Und die haben auch beide ein Rieseninteresse dran, dass Laschet scheitert. Ja, also und scheitern ist ja alles unter 25-26%. Also wenn die CDU nicht deutlich stärkste Partei wird, dann ist Laschet effektiv gescheitert, auch wenn er Kanzler wird. Ja, und er schwächt seine Position innerhalb der Partei, und das ist auch der Grund, warum die beide querschießen gegen ihn. Ja, die profitieren dadurch. Davon. Für Söder kann es egal sein, weil die CSU-Stimmen sind relativ abgekoppelt von dem, was Laschet macht. Und für Merz kann es egal sein, weil der gewinnt seinen Landkreis im Sauerland und kann dann in den Bundestag einziehen. Beide profitieren da davon.
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich weiß gar nicht, wo ich das, in meinem Spiegel habe ich das gelesen, dass eine Politikberater, Unternehmen, Agentur, was auch immer, die Prognose aufgestellt hat, dass Laschet nicht mal seinen über seinen Landkreis in den Bundestag einziehen wird, was natürlich auch mit der Flut und wie er damit umgeht, wahrscheinlich auch damit sehr stark lokal zusammenhängt, was auch wirklich ein interessanter Datenpunkt aber auch ist.
Ist möglich, ja. Halte ich aber letztlich für relativ irrelevant. Also ich halte es für keine große Analysekategorie, ob der seinen Wahlkreis direkt gewinnt oder nicht. Ja, ich meine, wir wissen, Laschet ist unbeliebt und alles. Ja, also vielleicht, das ist keine Überraschung, das erzählt uns nichts Neues. Aber und genauso, ich habe Scholz tritt, glaube ich, in Hamburg an, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, dass der dort gewinnt, ist relativ klar. Das sagt mir jetzt nichts über Scholz direkt. Aber, und du hast vorher noch angesprochen, das Koalitionsthema, das würde ich an der Stelle noch ganz kurz streifen und ich glaube, dann haben wir es auch für heute.
Ja.
Ja, ich meine, für Scholz interessant ist ja quasi eigentlich ausschließlich eine Ampelkoalition. Weil das wäre ja quasi das, was für ihn das Ticket ins Kanzleramt ist. Es sei denn, er landet tatsächlich vor der CDU, aber daran glaube ich immer noch nicht. Wenn es für eine Ampel reicht und die SPD es schafft, aus irgendeinem Grund die FDP da dazu zu bringen, das zu machen, was auch ein sehr großer Faktor ist. Ich denke, wir werden auch nochmal über die FDP sprechen müssen, aber das ist ebenfalls eine große Herausforderung. Aber wenn er das schafft, das wäre das Ticket ins Kanzleramt effektiv. Ansonsten sehe ich für Olaf Scholz ehrlich gesagt diesen Wahlkampf trotz allem irgendwie als einen Schwanensang sozusagen, weil ich meine, wenn die SPD in die Opposition geht, ich glaube nicht, dass Olaf Scholz allzu viel Spaß dabei hat, diese nicht existente Partei zu führen, die ihn ja schon mal abgelehnt hat als Parteivorsitzenden. Das Relevante für ihn ist das Kanzleramt. Und auf der anderen Seite, wenn die Partei, gut, ich meine, würde aus irgendeinem Grund sowas wie eine Deutschlandkoalition oder sowas zustande kommen, dann macht er das Finanzministerium weiter. Aber ich halte auch eine Deutschlandkoalition nicht für sonderlich wahrscheinlich. Also ich denke, unsere aktuellen Alternativen lauten Jamaika oder Ampel, basierend auf diesen Umfragen. Aber, und das ist mein letztes Wort für heute, der Wahlkampf bleibt weiterhin unglaublich offen. Ja, die Verhältnisse ändern sich immer noch in einem sehr, sehr starken Ausmaß, wie wir es schon seit langer Zeit nicht mehr hatten. Und deswegen ist jede konkrete Vorhersage aktuell mit sehr großer Vorsicht zu genießen, auch und ganz besonders diejenigen, die ich hier mache. Und das wäre quasi mein Wort zum Sonntag heute.
Ja, und der letzten Bundestagswahl, im Wahlkampf, hatte ja die SPD ja auch mal kurzzeitig einen guten Lauf. Wie war das mit dem Zug oder das irgendwie so
der Schulzzug.
Der Schulzzug, ich bin gar nicht drauf gekommen, genau, das war das. Dass der dann auch entgleist ist quasi. Da bin ich ja mal gespannt, was dann hier noch passiert, ob ihr Cum-Ex und Wirecard dann irgendwie nochmal auf den Medientisch kommt oder ob irgendwas anderes ausgepackt wird. Es sind ja noch ein paar Wochen, ne? Also das ist ja nicht so, dass das jetzt so bleiben muss. Aber tatsächlich ist alles sehr offen und ich frage mich halt schon zunehmend, wie instabil dann die Regierung wird, die dann da gebildet wird, ne? Also wie das dann aussehen wird und vor allem, wie lange das dann auch die Verhandlungen dauern werden, weil im November steht ja dann schon wieder der Nachfolgekongress zu Paris an, wenn wir so beim Klimathema sind. Und ob bis dahin hier in Deutschland alles steht, das werden wir dann mal, bin ich mal gespannt, wie es dann da aussehen wird. Aber wir müssen jetzt zum Ende kommen für heute. Ich habe wieder viel dazugelernt, war interessant. Mehr habe ich gar nichts zu sagen. Aber es ist halt alles, es bleibt aber viele Stellen der deutschen Politik bleiben nach wie vor ein bisschen frustrierend. Aber das gehört vielleicht auch dazu.
Das ist immer so.
Ja, wahrscheinlich. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.